Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt, dem gemeinsamen Podcast von Payment and Banking und Enerton. Ich bin Dana Wondra und wir starten heute mit einer Serie zu einem Gesetz, das in der Bankenwelt gerade für ziemlich viel Bewegung sorgt, und zwar dem Brubeck. Hinter dem etwas sperrigen Kürzel steckt das Banken, ich muss ablesen, das Bankenrichtlinien, Umsetzung und Bürokratie Entlastungsgesetz. Also ja, es wird nicht weniger sperrig. Dabei geht es aber um große Themen. Basel III, ESG-Risiken, neue Anforderungen an Banken aus Drittstaaten, strengere Governance-Regeln und die Frage, wie Bankenaufsicht in Europa künftig funktionieren soll. Kurz gesagt, Brubeck verändert an vielen Stellen die Spielregeln für beaufsichtigte Institute. Nee, super. Und genau darüber spreche ich heute mit Renate Prinz. Renate ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Enerton. Renate, erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich.
Vielen Dank, liebe Dana. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute.
Ja, du bist auch das erste Mal in unserem Podcast. Und deswegen, liebe Renate, stell dich doch am besten unseren Hörern noch mal ganz kurz vor. Also, dass du Rechtsanwältin und Partnerin bei Enerton in Frankfurt bist, das wissen wir. Aber was ist dein Aufgabengebiet?
Sehr gerne, danke dir. Ja, genau. Ich bin bei Enerton. Wir sind ja Boutique im Aufsichtsrecht. Dementsprechend mache auch ich Aufsichtsrecht, habe aber ein bisschen einen Background. Ich bin jetzt im Februar als Partnerin hier in Frankfurt dazugestoßen und mache vor allen Dingen Bankenregulierung. Deswegen ist das Thema Brubeck jetzt auch genau meins gerade. Habe aber ursprünglich einen Background auch im Gesellschaftsrecht und M&A, habe das aber immer im Bankenumfeld vor allen Dingen gemacht oder im regulierten Sektor. Und macht deswegen, komme so ganz aus der Kernbankenwelt, viel öffentliche Banken auch gemacht und mache jetzt eigentlich alles, was im Banken- und Wertpapier-Finanzmarktregulierungswelt so anfällt.
Dann haben wir hoffentlich noch viele weitere Themen in unserem Podcast. Und schön, dass du nun auch eine unserer Podcasterin hier bei Alles legal bist. Und ich habe das Gesetz nur kurz angerissen im Intro. Erklär doch bitte nochmal, was steckt dann hinter dem Gesetz?
Ja, wir würden uns alle wünschen, es wäre die große Bürokratieentlastung. Also du hast es ja schon perfekt ausgeführt. Bankenrichtlinien, Umsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz. Ich glaube, bei Brubeck kann man sich viel oder auch gar nichts vorstellen. Das ist das zentrale nationale Vehikel für die Umsetzung der CRD6, also der Capital Requirements Directive 6. Das ist eine Richtlinie, sprich, die muss umgesetzt werden in deutsches Recht. Die gilt nicht unmittelbar. Die CRD6 ist Teil des EU-Bankenpakets. Dazu gehört eben auch die CRR3, die Capital Requirements Regulation, die auch vor allen Dingen Kapitalanforderungen regelt, die ist direkt anwendbar, die gilt auch schon seit letztem Jahr. Da kommen vor allen Dingen auch so ein bisschen die letzten Basel-Themen auch mit rein. Und genau, das ist es, worüber gesprochen.
Und du hast es ja auch gerade so angeteasert, wir hoffen uns alle Bürokratieentlastung. Ist das denn aus deiner Sicht so oder ist das eher so eine politische Verpackung?
Das wird ja in der Bankenaufsicht viel diskutiert, jetzt schon lange, spätestens aber seitdem in den USA vor allen Dingen nochmal mehr dereguliert wird und da die Forderungen ja aus der Praxis sehr, sehr hoch sind, dass wir im Bankenbereich ganz viel Deregulierung brauchen, in der EU vor allen Dingen auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In Deutschland haben wir das ganz große Thema, dass ganz viele kleine Banken von einer absolut überbordenden Regulierung erstickt werden, sag ich mal, weil da die Verhältnismäßigkeit fehlt von Größe des Instituts und Risiken im Finanzmarkt und der Größe der Einheit. Und da kommt so ein bisschen der Wille sicherlich des Gesetzgebers her, wir wollen eine Bürokratieentlastung, das ist auch angekommen, das ist auch bei der Aufsicht angekommen, bei der BaFin. Da gibt es schon Initiativen, das ist ein bisschen der Background, was man will. Auch auf EU-Ebene gibt es da eine Taskforce, die daran arbeitet. Wenn man sich jetzt aber mit einem ernsten Blick das Gesetz anguckt, ist da schon, ich sag mal, vergleichsweise wenig Bürokratieentlastung drin. Es gibt erste Ansätze, so kann man es positiv formulieren. Aber es ist sicher eher eine Mischkalkulation.
Okay. Und kannst du uns das nochmal zeitlich einordnen? Also wann wurde das Gesetz beschlossen und ab wann gelten denn die neuen Regelungen?
Genau, das Gesetz wurde am 29. Januar 2026 verabschiedet. Der Bundesrat hat im März zugestimmt und am 30. März wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet. Das heißt, es trat im Wesentlichen traten die Änderungen durch das BUBEC dann am 1. April 2026 in Kraft. Es gibt aber noch Übergangsregelungen. Da kommen wir gleich noch zu, so ein bisschen, was regelt das im Einzelnen und für bestimmte Pflichten gelten Übergangsfristen dann beispielsweise, die dann ab Januar 27 erst zwingende Anwendung finden. Aber das hört sich dann immer so lang an. Wir kennen das, ihr habt ja viele Fragen zu Dora beispielsweise gemacht, wo man wusste, man hat 2 Jahre Umsetzungszeit und dann merkt man eine Woche vorher, dass man es noch nicht gemacht hat und die Zeit dann nicht mehr reicht. Also es klingt lang, ist aber kurz, sage ich jetzt mal, aufsichtsrechtlich betrachtet.
Ja, das glaube ich, da steckt sicherlich auch viel dahinter. Aber lass uns nochmal so ins große Bild schauen. Was will denn der Gesetzgeber mit BUBEC wirklich erreichen?
Da werden so ein bisschen ganz viele verschiedene Punkte mit reingebracht. Also Ziel ist sicherlich immer noch so ein Stück weit die Finalisierung der, ich sag mal, Postkrisenregulierung. Also ganz viel Finanzmarktregulierung ist ja nach der Finanzkrise 2008, 2009 gestartet, vor allen Dingen Kapitalanforderungen, die sich danach komplett gedreht haben. Und da ist man immer noch, also das gilt jetzt so als die finale Umsetzung oder dann haben wir aber auch immer noch viel Schaffung eines Level Playing Fields in der EU. Also man will nicht, dass ausländische Einheiten beispielsweise sich angucken, in welches Land will ich denn gehen, da so eine Arbitrage befolgen, sondern dass man eigentlich sagt, wir haben einen einheitlichen Standard in der EU. Das ist das, wo das EU-Bankenpaket insgesamt sicherlich weitestgehend hinzielt. Natürlich aber auch gar keine Frage, wie immer in der Regulierung will man die Widerstandsfähigkeit stärken und dann gibt es also vieles dann so Drittstaatenregime natürlich, aber auch dann so, ich sag mal, was die Organisation in den Instituten selbst angeht. ESG-Risiken werden nochmal implementiert, die bisher eher aus Leitlinien hervorgegangen sind, die jetzt im Gesetz ganz klar verankert sind. Das ist schon so ein bisschen gemischt im Sinne von alles, was wir noch final regeln mussten, packen wir hier mal rein, um einheitliche Standards zu schaffen, würde ich sagen.
Aber hat sich denn gegenüber dem ursprünglichen Entwurf nochmal viel geändert?
Ja, gegenüber dem ursprünglichen Entwurf, also was ganz groß in der Diskussion war, was für ganz viele Privatbanken dann auch ein Riesenthema war im Gesetzgebungsprozess, war, dass zur Debatte stand, dass es ein Verbot, also dass die Rechtsform, in der eine Bank bestehen kann, eingeschränkt wird, also weiter eingeschränkt wird. Jetzt sagen wir alle Rechtsformen, abgesehen von Einzelkaufleuten, können eine Bank sein und da stand zur Diskussion, dass es eingeschränkt wird für Personenhandelsgesellschaften. Es gibt aber auch viele Privatbanken, die als Personenhandelsgesellschaften organisiert sind. Das Verbot ist entfallen im Laufe des Gesetzgebungsprozesses. Ich glaube, das ist so das Wesentliche, was sicherlich von der Gesetzgebung zum finalen Gesetzestext sich, muss man doch sagen, glücklicherweise geändert hat, weil ich glaube, das wäre wieder so eine Regulierung gewesen, wo viele aufgeschrien hätten und gesagt haben, warum muss das sein? Weil die Sicherheitsstandards können wir unabhängig von der Rechtsform gewährleisten.
Und das Gesetz setzt die CRD6 um. Erklärst du das mal verständlich? Was ist das eigentlich genau und wie hängt das mit Basel III zusammen?
CRD6, hatte ich ja gesagt, das ist ja die Richtlinie, die wir jetzt implementieren. der Konnex zu Basel III. Also was ist Basel III überhaupt? Die Basel-Regulierung ist jetzt Baseler Komitee für Bankenaufsicht, was globale Standards setzt, also globale Standards für Kapitalanforderungen, Risikounterlegung oder Risikoberechnung von Banken oder von Kreditinstituten. Die ganze Basel-Regulierung hat sich nach der Finanzkrise 2008 für einmal komplett gedreht, verschärft. Also seitdem haben Banken extrem hohe Anforderungen, wie viel Kapital sie brauchen, woraus sich ausberechnet, was sie an Neugeschäft machen dürfen. Ich sag mal, das gesamte Geschäftsmodell sich daran so ein bisschen ausrichtet, weil ne, je nach Risikogewichtung sich dann auch klärt, welche Kredite kann ich überhaupt begeben. Und was hat das mit CRD 6 zu tun? CRD 6 oder das EU-Bankenpaket? Weil da muss man immer auch zusammen mit der CRA 3 sehen, was ja letztes Jahr schon, die ja direkt in Kraft getreten ist, ist zum die Finalisierung der Basel-Umsetzung, sagt man auch Basel 4, weil das jetzt so der letzte Schritt ist der Implementierung dieser Vorgaben. Wir kennen schon aus Basel 3, was alles schon implementiert wurde, die Kernkapitalanforderungen, die Liquiditätsquoten, die eingehalten werden müssen und auch Vorgaben für die Risikogewichtung. Und genau dieser Punkt der Risikogewichtung oder Risikomessmodelle sind vor allen Dingen das, was jetzt nochmal granularer geregelt wird und eine höhere Vergleichbarkeit zu erreichen. Mhm. Ich habe neulich einen ganz netten Vergleich gehört zu, was macht das jetzt eigentlich noch? Wo ist der Unterschied ich sehe einen Spielplatz, es gibt Regeln insgesamt für diesen Spielplatz und für alle Kinder, die auf dem Spielplatz spielen. Die Interpretation oder Ausgestaltung dieser Regeln wird aber den Kindern selber überlassen. Sprich, die haben so bestimmte Variabilität, sage ich mal, wie man die Regel verstehen kann. Führt natürlich dazu, dass so zwar alle Kinder gewissen Mindeststandards einhalten, aber natürlich auch ganz viel unterschiedlich machen, weil sie eben, der eine sagt, ich darf unter der Regel A machen, der andere sagt, ich darf unter der Regel noch B machen. Und jetzt so diese Finalisierung, also diese Basel 4 insbesondere für die Risikobewertungsmodelle sehr granulare Vorgaben gibt. Sprich, es fehlt der Interpretationsspielraum, oder der soll jedenfalls fehlen, wie die Bank für sich selber diese Messgrößen festlegt, welche Formeln dahinterlegt sind, wie die Formeln ausgestaltet sind, um sicherzustellen, dass nicht einzelne Banken dann doch eine viel höhere Risikogewichtung haben, einfach weil ihre Berechnungsmodelle andere sind. So ganz, ganz grob gefasst. Ich glaube, man könnte zu Basel 3 7 Folgen alleine machen, wenn man es erklären wollte, was wir nicht wollen.
Na, können wir uns doch nochmal überlegen. Okay, wenn man aber auf die Themen schaut, Drittstaatenbanken, ESG, Governance, M&A, Kapitalanforderungen, wirkt das erstmal sehr breit. Gibt es so trotzdem einen gemeinsamen roten Faden hinter den Änderungen?
Ganzheitliche Verantwortung, umfassende Mindeststandards. Also ist schon so ein bisschen, das klingt so ein bisschen nach Lückenschließen, ist es bestimmt ganz viel auch. Aber vielleicht so im Wesentlichen genau einmal auf die Themen einzugehen, die du angesprochen hast. Was steckt überhaupt im Brubeck drin? Wir haben einmal ganz groß neu das Drittstaatenregime, also was der EU hier über die Richtlinien wichtig war, weil es auch zunimmt, ist, ich sag mal, das unregulierte Bankgeschäft, was von Drittstaaten, also nicht EU-Staaten, Ausland nach in die EU kommt, dass das sehr wenig reguliert ist. Also bisher war das so ein, ich sag mal, Passporting Light. Die konnten mit relativ geringen Anforderungen, konnte ein Kreditinstitut aus dem Ausland in der EU tätig werden. Das wird jetzt unter sehr strenge Anforderungen gestellt. Wir haben wesentlich strengere Vorgaben für das Fit-and-Proper-Regime. Also wann bisher galt es für Geschäftsleiter eines Kreditinstituts oder jedes regulierten Instituts, dass bestimmte Qualitäts- und Kenntnisanforderungen und Erfahrungsanforderungen gestellt wurden. Das wird jetzt wesentlich ausgeweitet. Es gelten klare Fristen. Es gelten die Anforderungen nicht mehr nur für die Geschäftsleiterebene, das ist eine ganz wesentliche Änderung, sondern auch für Leitungsebenen darunter, also beispielsweise das Risiko, den Leiter des Risikomanagements oder Finance Head. Dann haben wir die ESG-Anforderungen, habe ich eben schon so ein bisschen was zu erzählt. Das ist zum Schließung der ESG-Lücke in den Kapitaloffenlegungs- und Risikovorgaben und M&A. Das ist nochmal so ein Schließen von Lücken. Ich als Aufsicht möchte eigentlich über alles Wesentliche informiert sein, was in meinen Instituten passiert. Und das ist ja so der Ansatz der Aufsicht, der in Deutschland schon ganz viel über die Verwaltungspraxis von BaFin und Bundesbank erfolgt ist, weil wir hier einfach eine sehr umfassende Aufsicht haben, wo aber die Vorgaben sich jetzt ganz stark ändern, also viel umfassender werden, auch was konzerninterne Umstrukturierungen angeht, was Asset Deals angeht. Dafür künftig werden die Meldepflichten da ganz, ganz wesentlich ausgeweitet, was die Transaktionspraxis ganz entscheidend einschränken wird. Der rote Faden ist sicherlich alles dieses, wir wollen ein Level Playing Field in der EU schaffen, um für alle Länder und für alle Aufsichten einen einheitlichen Standard sicherzustellen.
Ja, sehr schön. Wir werden diese einzelnen Themen ja auch in den nächsten Folgen nochmal vertiefen. Aber vielleicht kannst du es schon mal vorwegnehmen oder ein bisschen was vorwegnehmen. Wo siehst du denn persönlich aktuell die größte praktische, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, Sprengkraft?
Ich glaube, das sind bei den, also die zwei Sachen, also Sprengkraft im Sinne von, wo hat man es vielleicht nicht so ganz auf dem Radar oder muss man künftig viel mehr auf Fristen und Umsetzung achten, ist sicherlich einmal das Drittstaatenregime, weil da, also das kriegen wir auch in unserer Praxis schon mit, viele internationale Banken, die sich bisher auf die aktuell leichtere Regulierung, sage ich mal, berufen, dass die jetzt alarmiert sein sollten auf jeden Fall, weil die jetzt sich angucken müssen, um das bis 27 umzusetzen, sich jetzt angucken müssen, was muss ich denn implementieren? Muss ich eine eigene Einheit in der EU gründen? Braucht die eine Erlaubnis? Also da ist nicht zu unterschätzen, dass eben da die Verfahren bei der Aufsicht ja auch einfach Zeit in Anspruch nehmen. Und ich aber nach Ablauf dieser Frist ansonsten kein Kernbankengeschäft, also Einlagen- und Kreditgeschäft mehr in der EU betreiben darf. Deswegen ist das ganz wesentlich, in der Praxis in den nationalen Kreditinstituten wird, glaube ich, ganz, ganz wesentlich sein, die Schlüsselfunktionen, die jetzt eben alle auf dem Fit-and-Proper-Regime unterliegen, die dauerhaften Qualitätsanforderungen, die ich auf dauerhaft nachweisen muss, dass die Kenntnisse bestehen und dass es eben ausgeweitet wird von der reinen Geschäftsleiterebene auf die Ebenen darunter.
Du hast es jetzt schon ein bisschen gesagt, also welche Institute und Marktteilnehmer das besonders trifft. Gibt es aus deiner Sicht denn Institute, die aktuell das noch sehr unterschätzen, was da auf sie zukommt?
Ja, ich glaube schon viel internationale Einheiten, weil die das einfach logischerweise nicht auf dem Radar haben unbedingt, was muss ich tun, gerade weil die auch gar keine Vor-Ort-Einheiten unbedingt haben, die das hier so monitoren. Und wir haben ganz viel internationale Banken natürlich, die in der EU tätig sind. Bei den ESG-Anforderungen beispielsweise, da weiß ich, da hängen alle dran. Also das ist ja seit Jahren klar, dass man da nachrüsten muss. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, weil da schlichtweg noch ganz viel Datenlage fehlt und ganz viel, was das ist einfach in der Praxis gar nicht so weit zu erfüllen ist, wie die Anforderungen es sich wünschen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, auch wie die Aufsicht dann damit umgehen wird, wenn man schlichtweg praktisch nicht in der Lage ist, da das alles offen zu legen, was man müsste.
Aber an sich, du hast vorhin schon den Zeitrahmen angesprochen, diese Zeit reicht aus deiner Sicht denn überhaupt aus? Ich meine, das klingt immer so weit weg noch, ne? Aber ist es ja wahrscheinlich gar nicht, wenn man hört, was umgesetzt werden muss.
Ja, wenn man sich anguckt, wie schnell die Aufsicht arbeitet, dann ist das in der Tat nicht viel Zeit. Also man sollte jetzt anfangen, sich einmal anzugucken, was man tun muss, ja. Oder ob man was tun muss. Es kann ja auch sein, dass man gar nichts tun muss. Ne? Man muss ja nur, das muss man halt einmal prüfen, ja. Okay, dann vielleicht zum Abschluss nochmal ganz praktisch gefragt. Wenn ein Institut jetzt heute erst anfängt und sich ernsthaft mit Bubek zu beschäftigen, was ist jetzt sein wichtigster Rat?
Eine eigene Gap-Analyse. Also das geht ja für alle Institute. Ich glaube, für die kleinen Institute ist es schöner. Also die haben ja mitunter Erleichterungen. Also für die ist das der Punkt, ne, um zum Anfang zu kommen, wo gilt eine Bürokratieentlastung? Die wird vor allen Dingen für kleine Institute gesucht. Die müssen aber begründen, warum sie Erleichterungen in Anspruch nehmen. Also für die lohnt es sich sehr, hinzugucken, auch in Verbindung mit der MRIS-Novelle, die ja jetzt kommt, zu sehen, wo kann ich wirklich Erleichterung schaffen und dadurch meine eigene Regulierung so ein bisschen verschlanken bestenfalls. Also in die Richtung die Gap-Analyse, wo greift das Gesetz für mich? Aber dann sicherlich für alle grundsätzlich einmal die Selbstprüfung vorzunehmen. Was ändert sich für mich konkret? Worauf muss ich achten? Wo muss ich vielleicht auch neue Prozesse implementieren? Gerade auch im Transaktionsverkehr, wenn ich jetzt eine Bank kaufe in einem Share-Deal, weiß jeder, dass man Inhaberkontrollverfahren durchführen muss. Wenn ich jetzt aber einen kleineren Asset-Deal habe, also einzelne Assets aus meinen Beteiligungen verkaufe, habe ich das nicht unbedingt auf dem Radar. Also sich das wirklich einmal hinzusetzen und zu gucken, welche Änderungen gibt es und inwieweit sind die für mich relevant. Und beispielsweise für die Fit and Proper-Anforderungen braucht man wirklich einmal einen neuen Prozess, sag ich mal, um da die Meldefristen und Überwachung der Vorgaben einzuhalten.
Renate, ich glaube, das war ein guter erster Überblick und lieben Dank für deine Einordnung. Und
sehr gerne.
Das ist ja sozusagen nur der Auftakt jetzt erstmal unserer Serie.
Der Teaser.
Jetzt erzählen wir uns, wie geht's weiter in den nächsten Folgen?
Wir gucken uns an, ganz viel, was wir schon einfach genannt haben, die Drittstaatenregelung ist, soweit ich weiß, die nächste Session, die wir machen. Also spannend für alle internationalen Einheiten vor allen Dingen. Was gilt für das Auslandsgeschäft auf für Einheiten, die bisher überhaupt ohne Regulierung ja nach Deutschland Geschäft entwingen. Wir werden uns in einer Folge die Fit and Proper Anforderungen, die neuen, einmal angucken. Und wir werden uns auf einmal ESG, Kapital und M&A-Architektur angucken, die neue.
Also da kommt noch einiges auch uns zu. Liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal vielen Dank an dieser Stelle und dann bis zur nächsten Woche bei Alles Legal, Fintech Reich Kompakt. Bis dann.
Dankeschön. Ciao.